ARD.
Wir zogen uns einfach gerne aus. Es war einfach herrlich. Wir konnten damit so gleichzeitig provozieren. Natürlich, es gab dann verwundertes Schauen und es war nicht alltäglich, dass sich Leute ausziehen. Und das setzte sich dann da aber nicht durch und das ließen wir dann irgendwann sein.
Würdest du das heute noch machen?
Wenn es darauf ankommt, ja.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek mit Daniel Kaiser. Heute mit einem Schauspieler, der im Theater, der im Kino und im Fernsehen wahnsinnig erfolgreich ist. Er war schon Bert Brecht, er war der Hitler-Attentäter Georg Elser. Er war im weltweiten Hit The Crown zu sehen als Prinzenerzieher von Philipp und Charles oder auch als Nazi-Jäger-Staatsanwalt Fritz Bauer. Und international bekannt wurde er mit dieser Rolle als Pastor im Oscar-nominierten Film Das Weiße Band.
Eure Mutter und ich werden heute eine schlechte Nacht haben, weil wir wissen, dass ich euch morgen wehtun muss und weil uns das mehr schmerzen wird als euch die Schläge. Morgen, sobald ihr durch die Züchtigung gereinigt sein werdet, wird eure Mutter euch erneut dieses Band umbinden und ihr werdet es tragen.
Moin, Burkhard Klausner, moin.
Moin, moin.
Das Weiße Band, das ein spannender Film darüber, wie man im protestantischen Milieu vor dem Ersten Weltkrieg aufwächst mit einer ungeheuren Strenge. Musstest du dich anstrengen, so streng und so böse zu sein?
Naja, böse würde ich das nicht nennen. Das wird immer so gesehen, aber das ist ja eigentlich aus Liebe alles, was der macht. Der will ja seine Kinder beschützen vor der Zukunft und hält sie dafür an der kurzen Leine, die dann manchmal auch ausrutscht und zur Schlagleine wird. Das ist natürlich nicht witzig, ist aber ja nicht unbekannt. Schon gar nicht in Deutschland oder Europa. So schwarze Pädagogik oder so Schläge, um sozusagen das Gute herbeizurufen. Das ist natürlich alles kreuz und quer falsch gedacht, aber nicht unüblich.
Nicht unüblich. Das ist einer der wenigen Filme, der mich wirklich nicht mehr losgelassen hat. Ganz lange, über viele Jahre. Das ist ja eine ganz düstere, schwarz-weiß Atmosphäre. Erinnerst du dich noch an den Dreh?
Ja, ich erinnere mich sehr gut an den Dreh und die Schwarz-Weiß-Atmosphäre hat ja auch den Vorteil, dass der Film mit großem Kunstverstand ist, was die Kameraarbeit betrifft. Das sind alles wie Fotografien von August Sander, Menschen des 20. Jahrhunderts. Das ist einfach ein großes Vergnügen, rein optisch und sozusagen ästhetischer Art. Das muss man natürlich möglichst im Kino sehen. Aber ich erinnere mich an die Dreharbeiten sehr genau. Es waren sehr präzise Vorgaben, durchs Kostüm, die Maske, die Bärte. Ich weiß noch, dass der Regisseur sie einmal über einen Bart furchtbar aufgeregt hat, weil er ihm nicht richtig zeitgemäß genug erschien. Und Michael Haneke, so heißt ja der Regisseur, ist natürlich auch bis zu einem gewissen Grad auch unduldsam. Muss man ja auch sein, wenn man was Großes durchsetzen will. Und ich hatte es gut während der Dreharbeiten. Das war eine schöne Zeit. Und da er viel in Frankreich gedreht hat, hatte er auch die Eigenschaft eingeführt oder den Brauch, eine Stunde Mittagspause zu machen mit Rotweinabschluss.
Ach so, das war französische Verhältnisse sozusagen.
Genau.
Schaust du dir deine Filme eigentlich selbst nochmal an?
Na, einmal schon.
Ja, bei der Premiere dann?
Bei der Premiere oder bei einer Teamvorführung, wenn es vorher eine gibt. Natürlich, klar, man ist ja auch neugierig und so, aber dann später, nein, muss ich sagen, ganz selten mal nochmal.
Warum?
Ja, weil es viel zu viel anderes zu tun ist. Ja, das ist das eine. Das klingt vielleicht nicht glaubwürdig, aber es ist auch, was soll ich damit? Also was soll ich mir da angucken, dass ich da jünger war oder ob ich gut genug war oder wie das Wetter war, wie die Geschichte, ob der Film mit zu Recht unter Umständen schlecht behandelt worden ist von der Öffentlichkeit oder zu Recht gut behandelt ist. Irgendwie ist das Interesse, wenn es abgeschlossen ist, ähnlich wie mit einer Rolle auf dem Theater, wenn sie nicht mehr gespielt wird, ist der Text weg.
Mhm. Unter den vielen Rollen, welches war so bislang die aufregendste?
Ja, es ist so ein Phänomen, diese Rankings immer. War die aufregendste, das gibt so viel Aufregendes in diesem Beruf. Sagen wir mal so, der Anfang ist natürlich aufregend, immer der Anfang des Berufes auch. Und ich hatte das Glück, früh schon eine wunderbare Fernsehserie machen zu dürfen als Segler. Das Rätsel der Sandbank, heute noch ein Kultereignis. Ich werde immer noch darauf angesprochen, obwohl das
80er Jahre war das, ne?
40 Jahre, ja, über 40 Jahre her ist, ja genau. Und wie das also auf mich zukam, habe ich gedacht, ich träume, das ist ja wunderbar und so. Und wir drehten im Wattenmeer und auf Segelschiffen und es war wirklich ein spannender Dreh. Und mein erster ganz großer Dreh, das beschäftigte mich über 5 Monate oder 4. Und das dann zu tun, auf so Schiffen und Booten, wo ich mich so heimisch fühle. Das war schon traumhaft und auch aufregend, denn danach hattest du ja gefragt, weil vieles von mir gelernt werden musste. Ich war ja noch nicht so fix, noch nicht so firm im Drehen und so und war auch unsicher und habe die Kamera auch mit schiefen Augen beäugt, weil sie einen ja auch abschießt, wenn man sich nicht mit ihr anfreundet. Das ist ja nicht umsonst, sagt man, wir schießen noch ein paar Fotos.
Ja. Ach so, also das hat auch schon was Hartes, was Harsches, was Existenzielles dann auch und sein oder nicht sein.
Naja, klar, oder? Die Kamera ist ein großes schwarzes Loch und wenn du davor Angst hast, das kann dir passieren, wenn du keine Ahnung hast, was da mit dir in diesem schwarzen Loch dann anschließend passiert, dann bist du natürlich nicht gut beraten. Also das ist schon, wird dann im Laufe der Zeit natürlich, fühlt sich das ganz anders an. Natürlich ist man am Anfang auch immer viel zu verspannt und viel zu wild, viel zu viel und so. Und das Geheimnis ist ja nun wirklich die völlige Entspannung und nichts zu spielen.
Du bist ein Berliner Jung, in Berlin geboren, aber wohnst schon eine erkleckliche Zeit in Hamburg. Wie lange schon?
Seit 1980. Ahnung, wie lange das ist.
Das ist schon 44 Jahre, dann fast 45 genau. Jahre. Deshalb machen wir jetzt mal mit dir als geführten Hamburger eine 040 Aufwärmrunde. Entscheide dich mal bitte zwischen Alster oder Elbe.
Ich bin lieber an der Elbe, weil ich da in der Nähe wohne. Und an der Alster bin ich gar nicht so gerne, weil da viel zu viel Autoverkehr ist, aber auf der anderen Seite ja nicht so viel Fontenay und so. Mhm. Aber auf der Alster wäre noch schöner, bloß dafür habe ich leider keine Zeit.
Aber warst du schon mal segeln und so?
Ja. Ja. Mhm.
Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Fischbrötchen, auf jeden Fall, natürlich.
Ja, Franzbrötchen, das ganz Süße und dieses Fettige, das ist nicht so.
Ja, ich verstehe ja bis heute nicht, warum Franzbrötchen eine Hamburger Spezialität sein soll, denn es kommt ja aus Franzreich.
Ja, aus der Franzosenzeit ist das, glaube ich, noch. Ne? Ja,
genau. Und ich mag nicht diese Zimtschneckenhaftigkeit, die gefällt mir gar nicht, die mag ich nicht. Und ich wundere mich immer, auch in Berlin übrigens und woanders auch, dass Franzbrötchen als eine Hamburger Spezialität angesehen
wird. Ja!
Ja, das ist ja wohl auch so, aber das ist völlig absurd eigentlich.
Schauspielhaus oder Thalia?
Weder noch, sondern alles beides gleichzeitig.
Isemarkt oder Fischmarkt?
Fischmarkt.
Ja. Gehst du da morgens durchaus nochmal hin oder
schon
so?
Schon lange nicht mehr. Aber nee, wenn man neu in Hamburg ist, denkt man, das muss man unbedingt mal gesehen haben. Mhm. Einmal reicht ja auch.
Einmal reicht auch.
Ja, ich denke schon. Also gut, es kommt drauf an, wenn man noch viel trinkt, dann ist man ja die ganze Nacht unterwegs und geht besoffen dann da morgens hin. Und dann ist das vielleicht ganz lustig, aber wenn man nicht mehr die ganzen Nächte sich um die Ohren haut, weiß ich nicht, was man da soll, ehrlich gesagt.
HSV oder St. Pauli?
Ja, das ist jetzt die schwierigste Frage des ganzen Vormittags, also obwohl es schon Nachmittag ist, weil ich überhaupt nicht mich groß für Fußball interessiere, leider. Also ich bin der einzige Deutsche wahrscheinlich und nur zur Weltmeisterschaft laufe ich zur Form eines Fans auf. Deshalb ist mir der HSV ehrlich gesagt scheißegal und St. Pauli verstehe ich als kultig, aber so richtig mit kann ich da auch nicht. Hertha BSC ist der große Schwachkopfverein, die immer abstürzen und dann versuchen, mühsam wieder hochzukraxeln. Das war natürlich in der Jugend mal so, in der Berliner Zeit war das natürlich die Nummer. Ne?
Aber wenn du jetzt, bist du so grob informiert? Also wenn ich sagst, wüsstest du, in welcher Liga FC St. Pauli spielt?
Ja, so grob. Ich glaube, Pauli ist aufgestiegen.
Ja, genau. Ja. Ich bin jetzt auch kein Experte, ehrlich gesagt, aber so, das reicht mir auch, wenn ich ungefähr weiß, wo die stehen und was sie machen. Es gibt ja immer so die nur halb ironisch gemeinte Aussage, Hamburg sei die schönste Stadt der Welt.
Ja, das sagen die Hamburger ja gerne, ne? Das ist ja nun wirklich also bemerkenswert, wie auf diesem Lokalpatriotismus rumgeritten wird. Das habe ich wirklich noch nie woanders erlebt. Also nicht mal in Berlin, die wirklich auch in dieser Hinsicht nicht ganz dicht sind. Aber die schönste Stadt der Welt ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Es wird auch nicht besser, wenn man es immer wieder betont. Sie ist eine sehr schöne Stadt und wahrscheinlich, möglicherweise, für Deutschland oder sogar Europa eine der schönsten Städte. Das lässt sich überhaupt nicht leugnen. Und woran liegt das? Jetzt kommst du. Woran liegt das?
Genau, meine nächste Frage.
Ja, das ist der entscheidende Punkt. Es liegt an dem See mitten in der Stadt.
An der Alster.
An der Alster, weil Wasser ist immer beliebt und gut und auch sauber und macht gute Luft und so weiter und schöne Spaziergänge. Das ist das absolute Plus, was so eigentlich nur in Toronto nochmal und Chicago, da ist es an der Wasserkante. Das war eigentlich mein Gedanke für den Flughafen Tempelhof. Mhm. Berlin hat genug Wasser. Ringsum sind riesige, wunderbare Seen, viel mehr als Hamburg. Da ist das Wassersport in Berlin ist viel interessanter als in Hamburg. Als Segler kann ich das sagen. Aber In der Mitte gibt es natürlich nichts, so wie in Hamburg. Das ist aber extrem attraktiv. Wenn man sich dazu verstanden hätte, das Tempelhofer Flugfeld zu fluten,
ja,
und aus dem Flughafen Tempelhof, der vom selben Architekten gebaut ist wie das Strandbad Wannsee, ein Strandbad zu machen, aus dem Rundbau da, aus dem Sagebiel, das ist, wäre einfach eine Sensation. Aber
wilde revolutionäre Gedanken für Berlin.
Revolutionäre Gedanken.
Aber kannst du dich an deine letzte
Politik selten, was?
Kannst du dich an deine letzte Alster-Runde, also deinen letzten Alster-Turn erinnern?
Mein letztes Alster-Vergnügen? das ist ewig her. Also es ist wirklich, ich segeln tue ich auf der Alster eigentlich überhaupt nicht. Ich bin mal mit dem Dampfer da rumgefahren. Was ich allerdings gemacht habe mit Leonard, meinem Sohn, und mit Tom, dem Enkel, ist mit Kanu durch die Kanäle da zu eilen. Und das ist so traumhaft, ich habe es überhaupt nicht geahnt. Also das ist natürlich wirklich extrem toll an Hamburg. Ja.
Das ist nochmal eine andere Stadt,
aber,
ne?
Ist aber ja, eine ganz andere Stadt und spricht auch die Hamburger Sprache, weil es so verschwiegen ist. Hamburg ist ja die Stadt der diskreten Töne. Was auch angenehm ist, gerade wenn man aus Berlin, dieser Schnauzenstadt, die einem auf die Nerven geht bis zum geht nicht mehr, meistens im Moment ganz besonders mir. Und da ist das ganz schön. Und diese verwunschene Landschaft da, man fragt sich bloß immer, wem gehören diese Gärten hier? Wer sitzt da in diesem Teepavillon? Meistens niemand. Das ist übrigens das Erschreckende. Die Leute wissen gar nicht, was sie haben und treiben sich irgendwo auf Golfplätzen rum wahrscheinlich, wenn es Geldleute sind. Aber nicht in ihren eigenen schönen, am Kanal gelegenen Gärten. Also das sind natürlich Polemiken dummer Art, aber es kommt einem wirklich manchmal so vor. Da ist Hamburg sensationell schön.
Du, apropos Berliner Schnauze und apropos Hamburg, du sprichst auch platt, ja?
Das würde ich jetzt nicht unbedingt für mich in Anspruch nehmen. Aber wenn ich dann vielleicht mal in die Verlegenheit komme, da was drehen zu müssen, dann könnte ich mir das vorstellen, weil ich ja eine auch hamburgische, nicht hamburgische, wie heißt das mit Wort mit H, eine holländische Frau habe.
Ah.
Und das Niederdeutsche und das Niederländische sind natürlich durchaus verwandt.
Dann könntest du dir das vorstellen, auf dem Unsog, auf der Unsog-Bühne mal zu stehen?
Ja, warum nicht?
Kannst du dich noch an das erste Mal Hamburg erinnern?
Wo hast du die ganzen Fragen her? Das ist ja wirklich köstlich.
Wieso?
Kannst du dich noch an das erste Mal Hamburg erinnern?
Ja, also ich meine in den 80er Jahren, andere Stadt damals noch.
Nein, ich war ja schon vorher natürlich schon mal da und habe auch schon mal Theater gespielt in den 70er Jahren, und zwar in der Fabrik. Die Fabrik brannte ungefähr 1976 ab. Ich weiß nicht, ob du das erinnerst, da warst du noch nicht geboren. Aber es kann sein, dass man das überprüfen könnte irgendwo. Und dann wurde stattdessen ein Zelt gebaut. Der damalige Betreiber, weiß nicht, wie der hieß. Und dann wurde der von der Stadt auch unterstützt und dann wurde ein Zelt gebaut. Und in dem haben wir ein paar Leute von der Staatsoper engagiert, eine Jugendoper aufgeführt, Bruch genannt. Jens-Peter Ostendorf, ein leider verstorbener Theatermusiker, hat eine ganz tolle Musik dazu gemacht. Der war am Thalia tätig. Und Fred Berndt die Regie und das Libretto sozusagen, weiß gar nicht, wo das herkam. Also es war so eine Wohngemeinschaftsgeschichte, so angelinkst. Und da war ich das erste Mal wirklich längere Zeit in Hamburg und fand das ziemlich schick. Es war so Bahnfeld-Atmosphäre von der frühen Jahre, wo alles noch mehr oder weniger kaputt war und man in den Ruinen rauchte.
In den Ruinen rauchte man?
Ja, wenn du da spazieren gingst damals, dann war ja noch viel kaputt. Ja. Ne? Und da man ununterbrochen geraucht hat, rauchte man dann halt in den Ruinen.
Und so ist das. Du kommst ja aus einer Gastronomenfamilie in Berlin, findet man im Internet. Gastronomie, sag ich mal, kann ja alles sein. Was war denn das bei euch?
Naja, das war vor allen Dingen Off-Limits für Kinder. Da hatten wir gar nichts zu suchen, da durften wir nicht hin ins Geschäft, weil das war sehr bürgerlich und nicht etwa eine Remi-Demi-Kneipe, sondern das waren Restaurants und sehr gute Küche und so weiter und so fort. Und das Gästebuch erzählt ja heute noch von wirklich wahnsinnigen, prominenten Leuten, die da verkehrten, Politik, Kunst und so weiter. Von Willy Brandt über Theodor Heuss bis zu Kurt Jürgens und Hannelore Elster und so. Also das war schon bemerkenswert.
Wo war das denn?
Davon habe ich natürlich als Kind gar nichts mitgekriegt.
Mhm. Wo war das denn in Berlin?
Das war in Berlin vor dem Krieg in der Krausenstraße. Das ist in Mitte, 43, als die Bomben wirklich dicht auf dicht anfingen zu fallen. Zerstört dann in Steglitz, da wo dieses Hochhaus steht, Steglitzer Kreisel, was nie fertig wird.
Genau.
Da gab es nämlich vorher so eine Art Grünfläche und da war ein Ratskeller genannt und so. Und auch in Charlottenburg auf der Ecke, Grollmannstraße, Ecke Kurfürstendamm. Also das war durchaus ein kleines, nicht Imperium will ich nicht sagen, aber Gastronomen haben immer die Angewohnheit, sich ausbreiten zu wollen und ausbreiten zu müssen.
Aber für Kinder tatsächlich Tabuzone, das heißt, du hattest gar keine Berührung damit, musstest nicht helfen und mal kellnern
oder so. Nein, um Gottes Willen nicht, um Gottes Willen. Wäre ja überhaupt nicht dem bürgerlichen Standard entsprechend. Ich durfte mal ab und zu ein Pariser Schnitzel, das habe ich damals hin und wieder bekommen, das gibt's heute gar nicht mehr. Das war irgendwie mit Eiteig gebacken oder ein Eis essen. Aber sonst nix.
Und hat das Gastronomie, kann ich mir vorstellen, in einer Gastronomenfamilie, das dann irgendwie auch so eine bürgerliche Laufbahn für dich auch vorgesehen war, bist du mit deinem Wunsch, Schauspieler zu werden, angeeckt?
Nicht wirklich. Also meine Mutter wollte schon gerne einen Akademiker aus mir machen, weil sie auch keine Akademikerin geworden ist. Sie hatte Kunstgeschichte angefangen zu studieren. Mein Vater war ein bürgerlicher Anarchist, so muss man das eigentlich bezeichnen. Auf der einen Seite für die Aufrechterhaltung der staatlichen Ordnung, auf der anderen Seite durch Suff und Sex und alles Mögliche aus den Fugen geratend. Also das ist schon ein abenteuerliches Aufwachsen gewesen. Ich schreibe ja auch gerade wieder daran, das der Nachwelt zu hinterlassen auf bestimmte Weise. Und habe auch das schon mal teilweise geschildert in meinem ersten kleinen Roman Vor dem Anfang genannt, wo also so ein bisschen von Familiengeschichte auch drinsteckt.
Und die dann, also du hast den Wunsch schon sehr früh gehabt, Schauspieler zu werden, oder war da noch eine andere Art?
Der Wunsch war sehr früh da. Ja, das stimmt schon. Der war wirklich früh da, so mit 7 ungefähr. Hatte ich, wie das eben meistens ist, auf dem Theater in der Schule irgendwas gespielt. In meinem Fall eine Biene mit einem wunderbaren schwarz-gelben Kostüm, also wahrscheinlich eine Wespe sogar. Hochaggressiv, aber kindlich aggressiv, irgendwas weiß ich. Und dann wollte ich unbedingt gerne 2 Berufe verbinden, nämlich den Kommissar und den Schauspieler. Weil von den Büchern von Enid Blyton her war ja klar, wenn man einen Fall aufklären will, muss man sich verkleiden. Mhm. Man muss sich also tarnen, man muss undercover. Mhm. Undercover, sonst macht es keinen Spaß. Mhm. Und so ging ich mit 8 oder 9 bei uns in eine Baude, da in der Nähe, wo wir wohnten. Da war eingebrochen worden und hatte mir ein Kleid von meiner Oma angezogen. Und war der Meinung, man würde mich für eine alte Dame halten müssen. Stand da an der Theke rum, habe irgendwas gemurmelt oder habe mir einen Apfelsaft bestellt oder weiß ich nicht was. Kam nach Hause und habe gesagt, so, der Fall ist aufgeklärt. Es war Versicherungsbetrug. Das hatte ich schon mal irgendwo gehört, das Wort. Das ist natürlich eine solche Rufschädigung. Dass meine Mutter halt wahnsinnig geworden ist und gesagt, du bist so verrückt. Das darfst du nie sagen und das darfst du auch nicht laut sagen. Das war natürlich auch kein Versicherungsbetrug, aber das war das Einzige, was mir einfiel an Aufklärung.
An Aufklärung. Das heißt aber so Enid Blyton, das heißt so Bücher und Lektüre, das gehörte zu deiner Kindheit.
Ja, absolut. Also das ist wirklich toll und interessant. Auf der einen Seite gab es noch Einflüsse aus der altdeutschen Zeit, ich will nicht gerade sagen Nazi-Zeit, aber doch mit Rittersagen und den Nibelungen und Dietrich von Bern und was es da alles an deutschen Grimms Märchen und so weiter rumschweuchte und fleuchte. Und auf der anderen Seite setzte dann die Westbindung, die Westorientierung ein. Bei so Leuten wie wir waren in West-Berlin war das natürlich anders als im Osten, jedenfalls in einigen Teilen. Und so bekam ich die Erlaubnis, ein Abonnement für die Zeitschrift Mickey Mouse zu haben, was ich wirklich verschlungen habe. Und diese ganze angelsächsische Kinderliteratur, also wo Enid Blyton ja wirklich als erste zu nennen ist, 5 Freunde gehen auf Abenteuerreise und die 6 Spürnasen und Geheimnis um ein verschollenes Haus und was weiß ich. Das war schon toll geschrieben. Und wie wir heute wissen, ist ja mit Harry Potter auch diese Tradition ungebrochen irgendwie.
Aber der Weg von der als Hummel verkleiteter Burkhardt irgendwie bis zur Großmutter, das sind ja noch ein paar Schritte auch dazwischen. Also irgendwann wird es ja mal ernst und man sagt, ja, das will ich wirklich beruflich als Lebensinhalt machen.
Naja, klar, das ist richtig. Ja, mich hat immer interessiert, wie soll ich sagen, in veränderter Gestalt von mir zu erzählen. Das ist heute noch der Antrieb für viele junge Schauspielerinnen und Schauspieler. Sie wollen ihre Seele zeigen. wenn du auf einer Schauspielschule bist und also als Lehrer oder Lehrerin zum Beispiel, als Dozent, dann ist das unübersehbar, diese jungen Leute. Und das ist auch, was einen zutiefst, mir kommen jetzt schon die Tränen, berührt, wie solche jungen Menschen sich öffnen bis aufs Hemd, weil sie sich zeigen müssen wollen. Und das ist, das kann man auf dem Theater natürlich vorzüglich. Also zu sagen, ich bin weitwund und offen und ich erzähle von meinem Innersten. Das geht in der Beichte im Katholizismus, aber die hat den Nachteil, dass da nur einer zuhört. Und der darf es auch nicht weiter sagen.
Und auch nicht applaudieren. So. Na genau.
Nee. Aber ja, abgesehen davon ist diese Beichte natürlich ein tolles Instrument. Aber das haben wir ja im Norden nicht.
Nee. Nicht so.
Aber ich habe jetzt unserer Freien Akademie, wo ich ja auch tätig bin, vorgeschlagen, können wir nicht einen Beichtstuhl, das ist ja auch ein schönes Möbel, ja, links und rechts sitzt der Zuhörer und in der Mitte der Geständige, können wir nicht einen Beichtstuhl in den Empfang stellen, sodass man, wenn man bei Bedarf, auch im nicht-katholischen Gebiet, mal was los wird.
Genau, muss man ja, kann man ja jemanden reinsetzen. Es gibt ja so Zuhörcafés, ja, und so in der U-Bahnhof Emilienstraße zum, ja, Beispiel.
Habe ich,
ne,
gehört.
Ja, genau. Und ja, es gibt auch noch so eine Zuhörbank. Ja. Das ist eine Kunst und wird immer wichtiger, weil viele Menschen tatsächlich niemanden haben, der ihnen zuhört, ja, die einsam sind.
Don't talk about Einsamkeit, weil das ist natürlich ein ganz großes Problem. Und allerdings auch hier im Norden. Denn hier, eines muss man den Berlinern lassen, sie quatschen sofort drauf los und integrieren dich. Das ist in Hamburg anders.
Hast du dich auch entäußert und nackig gemacht bei deiner Schauspielhausprüfung?
Ja, natürlich.
Bei der
Aufnahmeprüfung, ja, noch nicht. Da habe ich noch nicht gewusst, wie erfolgreich das wirkt. Aber da habe ich zumindest mal so einen Schiffbrüchigen angedeutet in der Improvisationsphase, weil es mir schon klar war, die wollen sehen, ob man aus sich rausgeht. Mhm. Und da bin ich so aus mir rausgegangen, dass denen nichts mehr einfiel, die Ohren abgefallen sind. Weil wenn man ein Schiffbrüchiger ist, muss man, wenn ein Schiff in der Ferne vorbeigeht, natürlich sich bemerkbar machen mit Brüll und Hemd und Dings. Aber die Frage ist trotzdem interessant, weil ich habe in den ersten 6 Rollen, die ich am Theater gespielt habe, ich habe es mal versucht, vielleicht waren es auch nur 5, immer nackt auf der Bühne gestanden,
bitte,
als junger Mann, weil es war einmal der Zug der Zeit, das war also die endgültige Geständnishaltung oder, ne, Offenbarungshaltung. Wir zogen uns einfach gerne aus, es war einfach herrlich. Wir konnten damit so gleichzeitig provozieren, natürlich, weil es gab dann verwundertes Schauen und es war nicht alltäglich, dass sich Leute ausziehen. Heute ist es vielleicht inzwischen auch schon nicht mehr. Es gab ja noch eine Phase, wo sie alle immer ausgezogen
haben.
Und das setzte sich dann da aber nicht durch und das ließen wir dann irgendwann sein.
Würdest du das heute noch machen?
Wenn es darauf ankommt, ja. Wenn es der Wahrheitsfindung dient, wie Fritz Teufel gesagt hat vor Gericht mal. Das ist vielleicht sogar bald eine Frage, vor der ich dann stehen werde, wenn ich den König Lear spiele in Düsseldorf. Mhm. Dem man nun wirklich alles nimmt und den man auch noch unter die Wolkenbrüche treibt und der auch alles verliert und inklusive Kleidung möglicherweise, wer weiß, wo es mich jetzt...
Ach, so weit seid ihr in der Inszenierung noch nicht, dass diese Textilfragen geklärt sind?
Nein, wir haben noch
gar nicht
mit Proben angefangen. Ach so, okay. Aber der Text spricht eine eigene Sprache, da kann man sich auf eigenes gefasst machen.
Der deutet dann schon in die Richtung. Die Rollen, die ich vorhin aufgezählt habe, das sind fast alles ernste Rollen. Ja? Elsa, der Fritz Bauer, Bert Brecht. Ist das so dein Ding, das Markenzeichen, ernste Rollen?
Naja, du hast den letzten Film, der sehr schöne Film, Die unschärfe Relation der Liebe, ausgelassen. Das ist schon eher eine komödiantische Figur. Und es ist aber richtig, das habe ich ein bisschen geschwänzt, dieses Genre. Ich hätte das zum Beispiel bei Adelheid und ihre Mörder. Die Fangemeinde weiß genau, wovon ich spreche. Ist schon lange her, aber es gucken auch noch sehr viele.
Auch Hamburg hier, ne?
Das haben wir in Hamburg gedreht.
Ja, genau.
Genau, Evelyn Hamann.
Mit Evelyn Hamann.
Die gewohnte,
ja, genau.
War ja die Hauptfigur. Und wir hatten unheimlich Spaß, vor allen Dingen mit meinem Kollegen Heinz Baumann, der den vertrottelten Kommissar gespielt hat. Wir hatten unheimlich viel Spaß beim Drehen, weil wir permanent irgendeinen Blödsinn improvisierten. Und was Evelyn Hamann manchmal auch zu viel wurde, weil sie dann merkte, sie gerät ins Hintertreffen. Das wollten wir ja gar nicht, aber wir waren so lustig drauf. Und das ist aber richtig. Man kann das mir durchaus vorwerfen.
Nein, das ist ja kein Vorwurf, aber nein. Nein, das heißt,
von dem... Sie keine komischen Rollen,
nein,
die sind komisch.
Sie ist auch komisch. Ja, in der Tat ist ja kein Vorwurf, aber vielleicht kann man sagen, vielleicht, da fühlst du dich ja vielleicht dann in anderen Rollen einfach eher zu Hause und wohl.
Das ist nicht genau zu beantworten, ist, aber da ist wahrscheinlich was dran, denn sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Ich liebe schon, wie soll ich sagen, den Dingen so tief wie möglich auf den Grund zu gehen. Und das ist mit der Komik nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Es ist, sagen wir mal so, vorhin habe ich von der Seele gesprochen, eines meiner Lieblingsworte, weil sie so empfindlich, so zart ist und man sie pflegen muss, muss man aufpassen, dass man sie nicht breit tritt, auch in so einem Gespräch hier. Aber in der Komik spielt die Seele eine absolut untergeordnete Rolle. Mhm. Eigentlich gar keine. Mhm. Das hat auch seine Vorteile, weil es befreit einen von der Seele. Aber wenn man in die Tiefe gehen will, kommt man um das, was das Seelische genannt werden könnte, nicht herum.
Du hast vorhin schon angedeutet, mit den Regisseuren kommt man manchmal auch in Konflikte. Michael Haneke ist ja auch so ein Typ, der ganz genau weiß, was er will.
Ich hatte keinen Konflikt mit Haneke, aber er ist nicht ohne.
Genau. Gab es mal, also gerade so im Regietheater, wo der Regisseur noch eine herausragende, besondere Rolle hatte, kannst du dich erinnern, also an so Konflikte im Theaterleben?
Ja, natürlich. Ohne Ende. Ohne Ende. Dazu gehören mehrere Faktoren. Einmal meine eigene Widerborstigkeit, mein Widerspruchsgeist, meine Unbotmäßigkeit, auch meine Verbohrtheit, muss man auch ganz klar kritisch sehen. Und natürlich die Pathologie des Berufs. Es ist ja, das Theater ist ja auch ein Auffangbecken für pathologische Naturen. Ja, das ist ganz klar. Also da das sich zeigen, vorhin habe ich von der Seele, die junge Leute zeigen wollen, gesprochen. Das geht ja bis zum extremen Exhibitionismus. Und da gibt es eben, für viele sehen das als Freibrief an, sich auszuleben, sowohl in, wenn sie in leitender Position sind, als auch in leidender Position. Mhm. Und das ist nicht immer komisch, sondern unter Umständen sehr, sehr brutal und führt auch zur Zerstörung von Existenzen, sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite, muss man sagen. Aber das liegt eben an der Offenporigkeit der Arbeitsbedingungen. Du zeigst wirklich, versuchst, das Innerste nach außen zu kehren.
Wolf Biermann, dessen Autobiografie hast du eingesprochen. Ja. Also auch, das ist ein weiteres Standbein von Burkhard Klausner. Du sprichst Hörbücher ein. Neulich hatten wir eine Lesung zusammen. Da ging es um Siegfried Lenz. Der ist ja verstorben, aber es ging um neu entdeckte Erzählungen, die unter dem Titel Dringende Durchsage erschienen sind. Und das war phänomenal. Du hattest beim Lesen schon Speed, da war schon eine Geschwindigkeit, aber es war immer alles genau richtig getimed und die Texte haben gelebt. Macht man das als Schauspieler so aus der Lameng oder ist das wirklich auch harte Arbeit hinter den Kulissen?
Ja, also harte Arbeit ist es für mich nicht, sonst würde ich es nicht machen. Nee, es muss schon alles auch ein bisschen geschmeidig von der Hand gehen, sonst ist der Beruf auch verkehrt. Also das ist aber der Fehler, den man am Anfang des Berufes dann macht, dass man denkt, ah, das kann ich alles aus dem Ärmel schütteln, da schieße ich aus der Hüfte oder wie es manchmal bei amerikanischen Großschauspielern am Rand des Drehbuchs stand, N-A-R, no acting required. Ja. Wie heißt der? I was born under a wandering star. Der hat das erfunden sozusagen und bei ihm stand immer alle zwei Seiten N-A-R, no acting required. Also man denkt am Anfang, ach, das kann ich ja alles mit links. Und das ist aber auch ein blöder Fehler, den man nicht machen sollte. Man muss schon ein bisschen arbeiten auch.
Lee Marvin hat er geschrieben. Lee Marvin. Und jetzt gibt es da ganz viele unterschiedliche Standbeine, die Burkhard Klausner hat. Also Film und Theater und Hörbuch und Hörspiel und Erzähler. Das klingt so auch noch ein bisschen nach Workaholic, oder? Oder kannst du das gut dosieren?
Das klingt nach Workaholic. Was ist ein Workaholic? Ich weiß es nicht. Das ist schwer zu beantworten. Workaholic würde ich nicht sagen. Ich bin eigentlich grundfaul. Das ist das Problem. What? Ja, und das macht mir dann so ein schlechtes Gewissen, dass ich zu viel arbeite dann. Das könnte sein. Das könnte ein Erklärungsmuster sein. Ich liege wahnsinnig gerne auf der Couch. Aber es ist auch Neugier natürlich. Man merkt, dass man sich für viele verschiedene Dinge interessiert und will wissen und was rauskriegen und will auch was selber produzieren. Ja, und dann kommt eben eins zum anderen, ne?
Musst du eigentlich noch so Castings absolvieren? Also jetzt zum Beispiel für den Lear. Wurdest du da gecastet oder auch vom Hörspiel? Oder wissen die, den Klausner, den kennen wir, den rufen wir jetzt an?
Dazu gibt es mehrere Antworten. Auf dem Theater wird grundsätzlich nicht gecastet, sondern da wird das anders entschieden, obwohl es natürlich auch eine Art Casting ist, wenn sich Dramaturgie und Theaterleitung unterhalten, wer könnte das machen, klar. Mhm. Aber es gibt schon durchaus noch Castings. Wenn, nehmen wir mal den Fritz Bauer, das ist ja noch nicht so lange her, da war wirklich also auch so eine Probeaufnahme nötig, um für den Regisseur herauszufinden, wer könnte das am besten machen. Aber hier, wie zum Beispiel der Schakal, das ist so eine neue Serie, eine Neuauflage dieses berühmten Romans, wo ich wirklich nur eine nicht sehr große Rolle spiele, aber internationale Produktion. Ich fand das interessant mit Eddie Redmayne. Und da haben die einfach gesagt, das musst du machen und da gibt es kein Casting. Und auch beim Crown.
Wie war das denn mit der Crown?
War eine tolle Erfahrung, war eine interessante. Ich kannte den Regisseur Stephen Daldry. Mhm. Woher kannte ich den? Aus der Verfilmung Der Vorleser.
Ah.
Mit Kate Winslet, wo ich einen Richter spielte. Und dieser Film war ja sehr erfolgreich.
David Cross auch, genau.
Stephen Daldry ist ein weltweit anerkannter Regisseur. Der machte die Supervision für The Crown und auch die ersten Folgen inszenierte er selbst. Später kamen noch andere hinzu, übrigens ja auch einige deutsche Regisseure. Und der hat gesagt, das muss der Burkhard Klausner machen.
Das ist ja Hammer. Und wie war das denn da? Also das ist ja nochmal eine andere Art von Produktion doch auch, oder?
Du bist
oder?
Ja richtig begeisterungsfähig.
Ja, natürlich, oder? Also ich habe Crown, hast du es gesehen? Die anderen Staffeln auch?
Das ist schon toll gemacht. Das ist eine wunderbare Serie, jetzt schauspielerisch, ohne mich jetzt da mit einzubeziehen. Aber was die Leute da machen, das ist großartig. Und vor allen Dingen, es hat diesen wunderbaren Effekt, dass man auch Shakespeare besser versteht. Weil man plötzlich Könige sind auch Leute, die auf dem Thron sitzen nur und hinten tut's weh. Und also das ist einfach unglaublich gut gemacht und gespielt und geschrieben auch von Peter Morgan, einer der ganz großen Showrunner, Serienschreiber. Showrunner ist er in dem Sinne nicht, weil er nicht selber auch Regie führt. Aber ein toller Kerl, der in Wien lebt, den ich auch kennenlernen durfte. Also, worüber reden wir? Über The Crown.
Über The Crown. Und ist das denn eine andere Art? Also geht dir da auch nochmal anders der Puls möglicherweise, weil das eine andere Art von weltweiter Beachtung auch hat, weil man auch ahnt, boah, da wusste man ja schon die erste Staffel. Du warst, glaube ich, in der ersten Staffel.
Zweite Staffel, zweite neunte Staffel. Folge, ja.
Also da wusste man ja schon, das ist ein ganz großes Ding. Irgendwie gibt es da eine andere Thermik?
Ja, natürlich. Also ich spielte ja einen Deutschen, der in England lebt, einen Exilanten, der dieses Gymnasium, wie heißt es, Internat leitet in Gordonston, wo dann eben im Laufe der Jahre erst Philipp, dann sein Sohn Charles unterrichtet werden. Und natürlich war mein Bestreben, so gut Englisch wie möglich zu sprechen. Ja, das war meine größte Hoffnung, das durchzusetzen. Einigermaßen akzentfrei, das muss man sagen, kann ich Englisch durchaus sprechen. Aber natürlich nie so, wie es letztlich. Aber das hat mich irgendwie total gereizt. Ich liebe das Englische, Zeit meines Lebens war es meine Sprache, weil die ganze Situation in West-Berlin nach dem Krieg und meine Jugendzeit, das war eben englisch oder amerikanisch geprägt, kulturell genauso wie durch die Leute, denen man begegnet, weil wir wohnten in der Nähe von großen Baracken, oder wie heißt das, Kasernen der Amerikaner, Andrew Barracks, und diese Jungs waren einfach zum Küssen, das waren so nette Kerle, die auch uns Kinder so wahnsinnig süß behandelt haben und ich glaube besser als die Russen, ehrlich gesagt.
Westmann. Und dann Radio im amerikanischen Sektor, RIAS Berlin hat eine Rolle gespielt wahrscheinlich?
Eine große, große, große Rolle hat das tatsächlich gespielt, der RIAS, der Onkel Tobias vom RIAS ist da, war zum Beispiel die Kindersendung.
Oh.
Oder dann gab es ein schönes Jingle, Diddle, ich weiß, kannst du nicht auswendig, hier ist RIAS Berlin, eine freie Stimme der freien Welt.
Ja.
Das wurde ja immer vorgeschickt. Und die machten sehr viel Radiokultur, Hörspiele, die man dann versuchte nachzuspielen oder nachzustellen. Ich bekam zu meinem großen Vergnügen als ganz relativ junger Mensch schon ein Tonbandgerät. Da habe ich dann Hörspiele produziert und solche Scherze und natürlich Space Odysseys und so. Also ich hatte viele Felder, auf denen ich mich tummelte, machte auch Comics und machte dann Dia-Shows, wo also auch Mickey Mouse auf dem Mond gelandet ist und so. Das hatte alles eine sehr stark angelsächsische Prägung und das Englische war einfach für mich, als dann die Beatles kamen und die englische Popmusik Nummer 1 war, war das einfach grandios. Es war für mich ein Born der Freude.
Auf Englisch. Du spielst,
später kam dann Französisch.
Ich wollte gerade sagen, du spielst und liest und du singst vor allem dann auf Französisch und das klingt so.
De volle caresse, de moment très doux, tout plein de tendresse, j'ai connu de vous.
Warum?
Ja, das ist wie so vieles nicht so genau zu erklären. Das habe ich gesehen in einem Film, in einem wunderbaren Film tauchte dieser Mann auf, der Charles Trenet heißt. Und der hat das französische Chanson in den 30er Jahren mit Swing erfrischt. Es war vorher so richtig volksliedhaft noch daher gestolpert. Und er hat da den Swing aus Amerika reingetuned. Und diese Musik ist mir absolut in die fand ich sowas von sagenhaft. Dann habe ich gesagt, wer ist denn das? Und er sagt mein Nachbar, also, wieso kennst du den nicht? Ich sage, nein, noch nie gehört. Das ist ja sowas von energetisch und toll und gute Laune Musik. Und dann hat er mir erklärt, wer das ist. Dann habe ich gesagt, muss ich sofort ein Programm drüber machen. Und dann habe ich 3 Monate lang 20 französische Chansons, die von einem Sprachkünstler geschaffen sind, also extrem komplizierte Sprache auch, auswendig gelernt. Das war die schwerste Arbeit meines Lebens. Und habe aber nach 3 Monaten es tatsächlich geschafft, nachdem ich das kennengelernt hatte, ein Programm auf die Beine zu stellen mit Musikern. Und habe da in Zürich, wo ich damals gerade engagiert war, das auch rausgebracht und ja, das war einfach toll, das hat Spaß gemacht. Das mache ich jetzt seit 25 Jahren. Mhm. Immer wieder mal. Je chante, ich singe.
Ich singe, ja. Wunderbar. Und jetzt fängst du an zu proben in Düsseldorf.
Yes, sir.
Und wann ist die Premiere?
Am 1. Februar.
Das ist bald aber.
Yes, sir.
Und geht dir vor solchen Theaterpremieren noch eine, hast du noch eine Lampenfiebersituation?
Das Lampenfieber auf dem Theater hat mich so geplagt, so furchtbar behindert, dass ich es irgendwann beschlossen habe abzuschaffen, weil es einfach nicht mehr produktiv war, in keinster Weise. Und ich muss sagen, das ist mir ganz gut gelungen. Ich habe gesagt, so, wenn du jetzt nicht sofort damit aufhörst, ein für alle Mal, wenn du dich nicht endlich in Ruhe begibst vor einer Premiere und entspannst und gut gelaunt und mit Vorbereitung dahin gehst, dann spreche ich nicht mehr mit dir. Und das hat geklappt. Das
heißt, ich meine, da kannst du ja Meisterkurse geben. Die Leute würden zu dir strömen.
Weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, wie weit man so Sachen weitergeben kann. Das weiß ich nicht. Man muss, glaube ich, durchs Feuer gehen, um was zu lernen. Das denke ich schon.
Wir haben in unserem Podcast einen Fragebogen mit Fragen, die wir allen Gästen stellen. Die erste lautet, wenn du König von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, was würdest du als allererstes in dieser Stadt ändern? Was stört dich?
Also am wenigsten stört mich, dass manchmal die Sonne scheint. Das stört mich am wenigsten. Mhm. Es könnte mehr sein, das gebe ich zu. Und als König von Hamburg würde ich wahrscheinlich am ersten an der Wetteruhr drehen, am Barometer. Also das schon. Aber übrigens ist das Wetter in Berlin wirklich besser. Das sollte man sich mal hinter die Ohren schreiben, weil das Russland, leider ist es das Russland hoch. Was heißt leider? Ich werde jetzt hier polemisch. Aber das ist öfter schönes Wetter in Berlin als in Hamburg. Was soll ich hier ändern? Was soll ich hier ändern, Daniel? Ich würde den, ich setze mich sofort in die Nesseln, wenn ich auch nur irgendwas sage.
Dazu ist diese Frage genau gedacht. Genau.
Das muss man schon sagen. Das ist schon eine Frage, vor der die Menschheit sich drückt auch. Das ist eine Frage, vor der die Menschheit sich drückt. Wie verteilt man die Ressourcen gerechter? Das ist ein Problem so alt. Dann wurde der Kommunismus dafür erfunden, hat nicht funktioniert. Dann nannte man das Sozialdemokratie, funktioniert auch nicht. Und dann kommt Lindner. Das funktioniert schon gar nicht. Dann wird er rausgeschmissen, dann geht gar nichts mehr. Also das ist eine ungelöste Frage, die aber gelöst, der Lösung harrt, wie wir sagen.
Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht? Wo meinst du, kommt die Stadt in besonderer Weise zu sich selbst?
Da gibt es so bestimmte Ecken unten am Hafen und an der Landungsbrücken und Reeperbahn. Da hat man schon das Gefühl, vor allen Dingen hatte ich das, als ich frisch nach Hamburg kam, da gab es noch mal, damals gab es noch den Seekartenvertrieb Bade und Hornig. Den gibt es nicht mehr. Da kamen wir als junge Segler aus der Provinz nach Hamburg und dachten, jetzt ist ja hier der Wahnsinn. Das ist ja das Königreich der Seefahrt. Ist es ja auch. Und dann gingen wir in diese Seekartenshops und sagten, ich möchte gerne von Travemünde nach Bornholm segeln. Ja, dann nehmen Sie die D6C und so. Und das Größte war, und das war wie ein Ritterschlag für Neuankömmlinge. Mein Freund Rolf Mautz und ich gingen da also hin, um die Karten zu kaufen. Da sagte der zum Abschluss zu uns: Auf Wiedersehen, Herr Mautz, auf Wiedersehen, Herr Klausner. Da habe ich gedacht, jetzt falle ich in Ohnmacht vor Begeisterung. Die Hansestadt hat mich persönlich begrüßt. Der war Theatergänger, der hatte uns gesehen. Und dass ein Seekarteninstitut eine persönliche Ansprache macht, das war für mich das Größte.
Das ist doch ein schöner Hamburg-Moment. Also, das war toll.
Ja, weiß Gott.
Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nicht gemacht hast? Gibt's da was?
Im Flugsimulator sitzen und ein großes Flugzeug fliegen. Ich würde gerne in Hamburg, was habe ich noch nicht gemacht? Ich habe ja schon ein bisschen was gemacht.
Ja.
Aber jo, was soll ich denn noch machen?
Flugsimulator ist auch ganz gut.
Das ist doch schon schick. Ne? Müsste es hier doch eigentlich geben, in Finkenwerder zum Beispiel und so weiter. Was soll ich denn noch machen? Also Bungee-Jumping kommt nicht in Frage, auch nicht dieses Neue, was in Berlin vom Park Inn, von diesem Hochhaus...
Das gab es ja mal von Jochen Schweizer hier vom Fernsehturm.
Ja, natürlich, weiß ich, habe ich auch gesehen. Das ist leider nicht in meiner Macht, da mitzumachen. Oder diese Schaukelei, das war das, was man in Berlin vom Hochhaus Park Inn machen kann. Die schaukeln über den Rand hinaus, das reicht mir auch schon. Also das will ich nicht machen. Ich kann aber nicht sagen, was ich nicht machen will. Ich soll ja sagen, was ich gerne machen will. Ich möchte gerne in Ruhe gelassen werden.
In Ruhe gelassen werden?
Nein, aber nicht. Aber das ist in Hamburg genau der richtige Ort.
Klausner heißt ja Eremit.
Ja, Eremit, ja. Es ist schon wahr. Davon habe ich auch was.
So ein bisschen.
Ja,
so
absolut.
Also die Tür mal zumachen, aufs Sofa hast du ja schon gesagt.
Ja, und auch was das dafür insofern, ich frage mich ja auch schon lange, wieso bin ich eigentlich so lange schon in Hamburg? Weil es gibt wirklich einen Aspekt, den man hier wirklich mehr leben kann als irgendwo anders. Und das ist das für sich in der Menge sein. Also unter vielen Menschen sein, aber trotzdem für sich sein. Das ist nur eine Theorie, aber jeder weiß, was damit gemeint ist, denke ich. Das ist so ein Bild, was man für Hamburg veröffentlichen kann, glaube ich.
Wo bist du hier in Hamburg zu Hause? In welchem Viertel?
In Großflottbeck.
Und wie lebt es sich da so?
Ganz schön, da kommen die Airbus, die Guppies aus Toulouse in ungefähr Hochhaushöhe über. Das ist ziemlich abenteuerlich, aber landende Flugzeuge machen nicht ganz so viel Krach wie startende. Mhm. Das hält man aus, das gewöhnt man sich dran. Es ist sehr grün, aber es wächst natürlich alles durch Autos zu. Ich bin aber kein Autofan, sondern im Gegenteil. Mhm. Ich bin ein Gegner der ständigen Baustellenbehinderungen, die ja mit Absicht errichtet werden. Man soll ja nicht glauben, Baustellen sind Zufall, sondern das sind ja richtige Maßnahmen, ist ja klar. Die rot-weiße Barke auf die Fahne gesetzt, ist bereits ein Trupp von Rittern der ersten Ordnung. Aber was interessant ist, was sie da machen und was sie natürlich auch schon in Stellingen und so gemacht haben, dieses Überdeckeln der Autobahn vor dem Elbtunnel, da wird natürlich nochmal was produziert, was wirklich einen Fortschritt darstellt, wenn man schon das Auto nicht los wird und wer will das schon? Dass man da wirklich neuen Grund und Boden schafft und auch Grünflächen. Also und der Krach verschwindet und so weiter. Das bedeutet natürlich jahrelanges Bauen, aber das ist eine tolle Sache.
Burkhard, mit 75 wäre es ja gar nicht ehrenrührig, auch mal an Ruhestand zu denken. Also ganz klausnerisch sozusagen sich zurückzuziehen. Kommt das für dich irgendwie in Frage? Oder
ich
du siehst
sowieso schon zurückgezogen von allen möglichen Leuten weg, würde ich doch... Was soll ich mich denn noch selber noch... Du meinst, plädierst dafür, sich selber abzuschaffen?
Nein, gar nicht.
Ja, was soll denn ein Rückzug sein? Also Rückzug ist Stillstand.
Genau, aber zum Beispiel so eine Theatersache in Düsseldorf, das ist ja auch, das kann ja auch Stress sein. Oder ist das wirklich pure Freude?
Nein, das ist auch Stress, klar. Das ist aber ohne Stress geht's nicht. Man muss ja irgendwas machen. Mhm. Ja, es ist schon so, dass ich chillen ist nicht so, fällt mir nicht so leicht. Leisten fällt mir leichter. Also sich anstrengen, sich konzentrieren. Aber alles auf der Grundlage, dass ich eigentlich stinkend faul bin, wie ich schon sagte. Weil die Faulheit ist nur auszuhalten, wenn man das Gefühl hat, man muss dafür kein schlechtes Gewissen haben.
Wir freuen uns auf jede Überraschung in Wort und in Gesang und in Literatur. Vielen Dank, Burkhard Klausner. Dieses Gespräch und alle anderen Gespräche mit Mary Roos, mit Jens Wawritschek, mit Ditsche, mit Alexander Klavs und findet ihr in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr Viel Hamburg, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Stellt euch vor, ihr habt es geschafft. Ihr seid ganz oben angekommen. Super erfolgreich, berühmt, Fans jubeln euch zu. Und dann, eines Tages, ändert sich plötzlich alles. In eurem Land kommt ein Regime von Extremisten an die Macht. die jeden, der ihnen nicht passt, gnadenlos verfolgen. Was würdet ihr tun? Flieht ihr ins Ausland? Bleibt ihr und passt euch den neuen Machthabern an? Oder leistet ihr Widerstand?
Bum, ba, ba, bum, bam.
In diesem Podcast geht es um Feridun Farrokhzad, Dichter, Sänger, Superstar und seine Antwort auf diese Fragen. Ich mache mich auf eine Spurensuche zu seinem Leben in Iran und Deutschland und zu seiner grausamen Ermordung in Bonn 1992. Ich bin Patricia Schlosser und das ist Agenten der Angst, Feridun und der iranische Geheimdienst. Alle Folgen ab dem 25. November in der ARD-Audiothek und immer montags die neueste Folge überall dort, wo es Podcasts gibt.